Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Podcast der Börsenzeitung rund um Sustainable Finance. Wer als Fonds Begriffe wie Umwelt oder Impact im Namen trägt, der muss künftig bestimmte Anforderungen erfüllen. Das sieht eine neue Leitlinie der ESMA vor. Die soll Greenwashing unterbinden. Und was das konkret für die Branche bedeutet und wie man mit diesen Anforderungen umgeht, darüber wollen wir heute mal sprechen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und ich freue mich über meinen heutigen Gast. Bei mir im Studio ist Daniel Seiler. Er ist Head of Sustainable Investment Office bei Metzler Asset Management. Herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank, Frau Reifenberger. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Seiler, die ESMA-Leitlinie betrifft ja nicht alle Fonds, sondern solche, die beispielsweise Umwelt oder Nachhaltigkeit oder Impact oder ähnliche Begriffe im Namen tragen. Was glaubt man denn in der Branche? Wie viel Prozent der Fonds sind das? Gibt es da ungefähre Zahlen, wen es betrifft?
Ja, absolut. Ich denke, wichtig ist nochmal, vielleicht auch einen Schritt zurückzugehen. Wir sehen ja heute, dass über 60% des gesamten Fondsmarktes in Europa sogenannte Artikel 8 und Artikel 9 Fonds sind. Sprich, Nachhaltigkeitsfonds sind eine Erfolgsstory, sind der Mainstream. Von diesen 60% Nachhaltigkeitsfonds tragen ca. 16% einen Nachhaltigkeitsnamenszusatz und diese 16% sind letztendlich betroffen. Der Gesamtmarkt, diese 60% sind ca. 6 Billionen, also auch 16% von 6 Billionen sind doch eine stattliche Zahl von Fonds und eben auch von Fondsvolumen.
Ich unterstelle mal, von diesen 16% sind vielleicht der eine oder andere auch in ihren Händen sozusagen. Jetzt wurden diese Leitlinien ja vor wenigen Wochen erst präsentiert. Es gibt dann immer noch Übergangsfristen. Wie stellt man sich denn jetzt darauf ein? Ist das jetzt so eine Art systematisches Screening? Was bedeutet das für die Branchenteilnehmer jetzt, wo man weiß, was zu tun ist?
Ja. Zum einen, was ist keine große Überraschung, denn es gab erste Entwürfe schon im letzten Jahr. Es wurde intensiv diskutiert. Dieser finale Entwurf entspricht auch den ersten Entwürfen. Man hat jetzt Zeit, circa 3 Monate, bis es in Kraft tritt. Und dann nochmal 6 Monate eine Übergangsfrist. Somit sind wir am 21. Mai 2025, wird es letztendlich scharf geschalten. Bis dahin hat man diese Übergangsfrist. Die Fondsgesellschaften bereiten sich darauf vor. Wir konkret bei Metzler Asset Management sprechen viel mit Kunden, Versicherungen, Pensionskassen, Vermögensverwalter, sammeln dort Feedback, wie wichtig ist zum einen das Thema Nachhaltigkeitsbezug im Vornamen. Wenn es ein Thema ist, hat man da eine Präferenz für nachhaltig, für Transition, für ethisch. Da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Und letztendlich sind wir als Treuhänder natürlich daran interessiert, die Wünsche unserer Kunden umzusetzen und uns entsprechend danach auszurichten. Ja.
Das heißt, wahrscheinlich eine Möglichkeit wäre, ich verzichte auf einen Zusatz wie Umwelt oder Nachhaltigkeit. Dann hätte ich sozusagen diese Anforderung wahrscheinlich recht elegant umschifft. Wenn man jetzt sagt, es ist einem wichtig, dann gehen mit diesen ESMA-Vorgaben künftig mit dieser Leitlinie bestimmte Anforderungen einher. Also zum Beispiel, wie viel Prozent darf ich in bestimmte Assets investieren? Wo habe ich Ausschlüsse, was zum Beispiel Investments in Erdöl oder dergleichen angeht? Glauben Sie, dass das wirklich auch sozusagen dem Ziel am Ende dient? Das ist ja jetzt keine Namenskosmetik, es soll ja Greenwashing verhindern. Ist es geeignet, so etwas zu bekämpfen? Spielt das dann auch sozusagen im Vertrieb an den Kunden eine Rolle?
Aus meiner Sicht ist die Leitlinie ein Meilenstein. Denn letztendlich geht es ja darum, dass meine Nachbarn, meine Eltern wissen, wenn sie für ihr Alter vorsorgen, was sie letztendlich auch bekommen. Und der Markt ist so groß geworden ohne diese Regeln. Und das ist natürlich, dass es die einen Fonds gibt, die das liefern, was sie versprechen, und die anderen, die vielleicht einen weniger guten Job liefern in dem, was sie versprechen. Und ich denke, die Anwendung der Richtlinie wird letztendlich dazu führen, dass Anleger viel transparenter verstehen und auch Fonds vergleichen können. Jeder Anleger möchte im ersten Schritt Rendite erwirtschaften. Im zweiten Schritt hat er aber eben auch andere Präferenzen, zum Beispiel Nachhaltigkeitspräferenzen. Und wenn er eine Umweltpräferenz hat und der Fonds Umwelt im Namen tragt, dann soll doch auch sichergestellt werden, dass jeder dieser Fonds mit Umweltbezug das Gleiche in gewisser Weise tut und dass diese Ausschlüsse auch einen letztendlichen Umweltbezug haben. Konkret, wenn wir uns das anschauen, die Richtlinie, jeglicher Fonds, der was mit Umwelt zu tun hat oder auch Nachhaltigkeit im Allgemeinen oder E, S und G, auch hier wird es E wieder der Umweltbezug, muss sich an den sogenannten Paris-Aligned Benchmark-Kriterien orientieren. Diese sind sehr umfassend. Wir haben erstmal Basiskriterien, die sind im Bereich Tabak, Verstöße gegen internationale Normen, kontroverse Waffen. Und dann kommen eben ergänzend nochmal klimaspezifische Kriterien hinzu, wie zum Beispiel Kohleabbau, Verstromung von fossilen Brennstoffen, aber eben auch Förderung von fossilen Brennstoffen. Und einige Nachhaltigkeitsfonds adressieren diese Themen heute nicht. Anleger haben vielleicht die Erwartung, dass sie diese adressieren. Und künftig ist es eben vielleicht so eine Art Fair-Level-Playing-Field aller Anbieter. Denn jeder muss irgendwo das Gleiche tun. Und jeder Anleger weiß, was auch nicht in dem Fonds drin ist, in den er investiert. Und es ist schon ein Meilenstein und hilft letztendlich auch dem Anleger in der Orientierung in dem Markt.
Das heißt, man könnte jetzt mal vermuten, wenn ich an diesen, sagen wir mal, Anforderungen schon sehr nah dran bin, werde ich wahrscheinlich diese letzte Meile noch gehen und werde sagen, ich gucke, dass ich da aligned bin. Und wenn ich, sagen wir mal, bislang einfach nur grün draufgeschrieben habe, aber noch nicht so ganz grün unterwegs war, dann wäre wahrscheinlich entweder der Schritt, ich gebe mir richtig Mühe und erfülle alle Anforderungen, oder ich ändere einfach den Namen und streiche den grünen Zusatz.
Genau. Wie Sie es dargestellt haben, es gibt unterschiedliche Optionen. Es wird sicherlich die Fälle geben, wo ich den Zusatz streiche, weil ich es nicht mit meiner Strategie vereinbaren kann. Dann gibt es die, die sagen, ich habe eine Strategie, die entspricht den Kriterien. Die Chance jedoch sicherlich ist die andere Variante, die Transitionsvariante. Hier muss ich nur die sogenannten Climate Transition Benchmark Kriterien anwenden. Das sind nur die Basiskriterien. Verstöße gegen kontroverse Waffen, Tabak und Verstöße gegen nationale Normen. Und das machen heute fast jeder Nachhaltigkeitsfonds. Und diese Fonds müssen sich nicht verändern in ihrer Ausrichtung. Aber wenn ich eben Transition verspreche, muss ich natürlich auch Transition einhalten. Und das wird schon eine große Herausforderung, denn ich muss erstmalig Ziele definieren, die prüfbar sind. Und der Wirtschaftsprüfer wird letztendlich diese Ziele prüfen, um darzustellen, dass auch Transition wirklich passiert. Und da gibt es dann letztendlich auch einen Wettbewerb der Konzepte, was denn eine Chance für den Anbieter ist. Und da bin ich ganz gespannt, wie sich dann doch die Häuser positionieren werden. Denn wir gehen davon aus, dass es eine große Anzahl von Transformationsfonds geben wird. Weil Transformation ist ja letztendlich auch das Ziel, das wir erreichen müssen. Man hat sicherlich jetzt festgestellt, gerade die letzten Jahre, dass zu viele Ausschlusskriterien gar nicht dem Zwecke der Nachhaltigkeit entsprechen. Vielleicht ein Beispiel. Ein Windrad besteht zu 98% aus Stahl, Zement und Aluminium. Und diese sehr energieintensiven Branchen haben einen hohen CO2-Ausstoß. Diese müssen wir auch finanzieren, um letztendlich diesen nachhaltigen Strom erneuerbare Energien finanzieren zu können. Oder ganz, ganz einfach dargestellt, häufig muss man dorthin gehen, wo es dreckig ist, um sauber zu machen. Und dieser Transformationsrahmen ermöglicht das. Und entsprechend, glaube ich, ist es der richtige Weg, hier die Stellschrauben zu setzen.
Das ist ja eh ein ganz spannendes Thema, weil es erinnert mich so ein bisschen an diese Taxonomie-Debatte, wo alle sagen, wir haben eine Umwelttaxonomie, aber bräuchten wir nicht eher eine Transitionstaxonomie, um sozusagen die Unternehmen zu finanzieren oder die Bereiche zu finanzieren, die, wie Sie gerade sagten, noch ein bisschen schmutzig sind und mal aufgeräumt gehören. Jetzt ist das bei diesen Fonds möglich durch dieses Thema Transitionsfonds. Das erweitert ja auch für die Fondsmanager den Handlungsspielraum, ne? Wie Sie eben sagten. Ist das was auch auf Bestreben der Branche reingekommen ist? Oder wie kam das zustande, dass das Thema hier so prominent dann doch gefeatured wird, wenn es an anderen Stellen immer beklagt wird, dass es etwas untergeht?
Ja, es war ein absoluter Wunsch von vielen Marktteilnehmern, hier einen breiten Rahmen zu haben. Insbesondere eben auch aufgrund der geopolitischen Ereignisse macht es Sinn, gerade eben auch die Unternehmen zu finanzieren, die vielleicht auch in den letzten Jahren einen Malus hatten. Also man sieht natürlich auch heute, wenn ich mir den Aktienmarkt betrachte und das KGV von Öl- und Gasunternehmen oder auch von Automobilunternehmen, ist es deutlich niedriger wie von Technologieunternehmen, weil eben Marktteilnehmer die Zukunftsaussichten dieser Branchen schwieriger einschätzen. Somit wird es für diese Transformationsbranchen immer herausfordernder, sich zu finanzieren, aber gerade diese Branchen brauchen wir ja. Und dieser Rahmen, auch wenn er jetzt nur für liquide Anleihen und liquide Märkte gilt, ist entsprechend wichtig und richtig aus meiner Sicht.
Ja. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, man muss auch messbar machen, dass da wirklich Wandel vonstatten geht, dass man das nicht nur draufschreibt, sondern man muss, ich glaube, die Leitlinie nennt es einen Transitionspfad darlegen, der ja aber jetzt nicht sozusagen aus dem Bilderbuch abgearbeitet werden kann mit einer Checkliste, weil der ja auch je nach Branche so ein bisschen sich unterscheiden kann. Es kann verschiedene Ansätze geben. Wie bekommt man das denn dann wiederum so transparent und so nachvollziehbar, dass auch jetzt der Anleger beispielsweise wirklich erkennen kann und auch vergleichen kann, dieser Fonds hat einen Wandel von X und der hat eine Strecke von Y zurückgelegt?
Ich denke, hier gibt es unterschiedliche Mechanismen. Ein ganz, ganz wichtiger Teil, um letztendlich wirklich eine reale Veränderung hervorzuheben, ist der aktive Dialog mit den Unternehmen. Wenn wir heute eine Aktie verkaufen, gibt es einen liquiden Markt, es gibt immer einen Käufer. Somit ist der Hebel, den wir sicherlich haben, wenn wir mit dem Management von Unternehmen sprechen. Und mein Team, genau, aber auch unsere Portfolio-Manager haben ca. 200 von diesen Unternehmensgesprächen pro Jahr. Dort können wir dezidiert mit dem Management Veränderungen anstoßen. Und in einem Transformationsrahmen gibt es sicherlich auch die Unternehmen, die noch nicht so weit sind in der Transformation. Hier muss man die Gespräche intensivieren, dokumentieren. Das ist ein Element, wie so eine Transformationspfad aussehen kann. Da gibt es aber auch heute schon Rahmenwerke von internationalen Organisationen, die eben Kriterien definieren, was ein Unternehmen ausmacht, das vielleicht schon aligned ist oder auch net zero ist oder committed oder not aligned. Und diesen Kriterien kann man sich unterwerfen und eine Kategorisierung zum Beispiel vornehmen und dann sich an einem Pfad überlegen, wie ich es eben erreichen kann in meinem Portfolio, den Anteil dieser Unternehmen, die sich weigern oder die nochmal mehr machen müssen, unterzugewichten oder auszuschließen und somit diesen Effekt darzustellen. Das ist aus meiner Sicht der greifbarere Rahmen, den wir favorisieren, aber es wird eben, wie gesagt, unterschiedliche Wege gehen und letztendlich auch eine Chance für Anbieter, sich hier zu differenzieren.
Ja. Das heißt, ein bisschen auch der Wettbewerb steigt. Man kann ja dann sagen, schaut mal, lieber Anleger, unsere Fonds haben hier schon deutlich mehr Erfolge vorzuweisen als die vom Wettbewerber. Sowas wäre dann im Gespräch mit Kunden, mit Anlegern durchaus möglich.
Absolut. Ich meine, es geht um Glaubhaftigkeit. Es gibt ja auch die Themen, es gibt Nachhaltigkeitsbegriffe, die heute nicht von der Linie erfasst werden, wie fair. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie geht man damit um? Meiner Meinung nach sollte sich jeder Nachhaltigkeitsfonds diesen Begriffen unterwerfen, um dieser Standardisierung beizutragen. Und es kann Ausweistatbestand erstellen, indem ich einfach einen anderen Begriff hier wähle. Und ich erwarte diesen Wettbewerb der Konzepten und die Anleger haben dadurch eben wirklich nochmal mehr belastbare Informationen, Indikatoren, Reportings und wir haben eben auch den Wirtschaftsprüfer, der das prüft. Und das gibt dem Ganzen natürlich nochmal viel mehr Verlässlichkeit, wie es in der Vergangenheit der Fall war.
Wissen denn Anleger überhaupt von diesen ESMA-Leitlinien? Ist das für sie ein Entscheidungsfaktor oder ist das eher was, was man dann mal sozusagen anbieterseitig erstmal nur vorstellen muss? Das ist ja doch recht technisch.
Also wir sprechen seit einigen Monaten mit unseren Kunden und das Feedback ist da sehr gemischt. Es gibt natürlich Anleger, die haben sich noch nicht damit befasst, die beginnen jetzt. Es gibt andere, die sind da schon sehr, sehr weit. Eine Dimension, die ich für wichtig erachte, ist natürlich, dass derjenige, der den Fonds selektiert und vielleicht ein eigenes Produkt anbietet, wie eine nachhaltige Versicherungspolice, eine nachhaltige Vermögensverwaltung, ja auch dem Kunden ein Versprechen der Nachhaltigkeit gibt. Wenn jetzt dieser Selektor einen Fonds wählt, der vielleicht keinen Nachhaltigkeitszusatz im Begriff hat, geht er wiederum ein eigenes Risiko ein, dass wenn der Wirtschaftsprüfer oder der Kunde dieses Produkt kauft und ich habe eben keinen Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug im Namen, hier ein gewisses Risiko eingeht. Entsprechend wird es diese Fälle geben, wo ich den Namen streiche. Aber ich glaube, die meisten werden doch den Namen behalten und schauen, wie sie ihre Strategie anpassen können, um eben diese große Nachfrage auch zu bedienen. Wie gesagt, 60% des Marktes sind eben schon Artikel 8 und Artikel 9 Fonds, die Nachhaltigkeitsmerkmale darstellen, versprechen. Und ich bin auch überzeugt, dass es weitergeht. Es gibt dieses bekannte Gartner-Modell der S-Kurve. Und auch hier kann man eben vielleicht erzählen, wir hatten diesen starken Anstieg, der erste Teil der S-Kurve. Wir sind jetzt auf einem normalen Level angekommen. Wir sind vielleicht auch leicht zurückgegangen, wie der mittlere Teil der S-Kurve ist, aber wir kommen wieder vielleicht wieder in einen Anstieg und das sehen wir auch in anderen Industrien. Adaption des Internets, bei KI sprechen jetzt schon viele, dass der erste Hypezyklus vorbei ist. Also man darf jetzt, glaube ich, nicht das Thema runterreden oder zu kritisch sehen, sondern es ist eine Normalisierung, eine Bereinigung, eine Standardisierung, die dem Markt eher hilft.
Ja. Was ich noch ganz spannend finde, es kommt ja bei dieser ESMA-Geschichte auch stark auf Feinheiten an, dadurch, dass wir hier unterschiedliche Sprachräume haben, jetzt speziell auch in Deutschland spricht man vielleicht von nachhaltigem Investieren, woanders heißt es irgendwie Sustainable Investing. Es gibt ja jetzt tatsächlich auch Übersetzungen in die verschiedenen Sprachräume seit Ende August. Lässt sich das denn immer so 1:1 übersetzen? Und was ich mich gefragt habe, wie geht man denn im internationalen Bereich damit sowas um? Das ist ja jetzt auch nicht so ganz trivial.
Absolut. Also man beobachtet schon lokale Feinheiten. Also wir sind primär interessant in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sehen eben auch gerade in Österreich viele Fonds, die dann zum Beispiel verantwortlich heißen. Da ist es nicht immer ganz klar, wie man das ins Englische dann übersetzt. Letztlich ist es ja auch nicht ganz geklärt, wie wirklich die lokalen Regulatoren damit umgehen. Also der Prozess sieht ja vor, dass die ESMA es veröffentlicht hat, das ist geschehen. Die lokalen Aufsichten können jetzt kommentieren, ob sie das 1:1 übernehmen. In Deutschland wird es der Fall sein. Es kann aber auch sein, dass es in Luxemburg oder in Irland die Kommentierung gibt, dass wir nur Teile übernehmen. Und dann stellt sich natürlich für international agierende Anbieter die Frage, wie sie damit umgehen. Letztlich ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass diese Richtlinie ja der Wunsch der Regulatoren waren. Also die Regulatoren haben das Thema Greenwashing gesehen, hatten den Wunsch, hier einzugreifen, aber waren sich natürlich bewusst, dass es konsistent sein muss. Viele Gesellschaften vertreiben ihre Fonds in allen europäischen Ländern. Es ist eben für die viel zu komplex, jetzt auf unterschiedliche Gegebenheiten einzugehen. Somit hoffe ich schon, dass die meisten Regulatoren das 1:1 übernehmen und dann eben auch Klarheit schaffen, was die Übersetzung und die entsprechenden Begriffe anbelangt.
Was passiert denn bei Verstößen? Gibt es dann Bußgeld oder was passiert?
Nun, letztlich haben wir den Wirtschaftsprüfer als Korrektiv. Die prüfen sehr genau die Prozesse dahinter. Somit wird immer ja sichergestellt, es gibt ja unterschiedliche Stufen. Zum einen müssen 80% des Fondsvolumens die ESG-Ziele verfolgen. Das ist messbar. Der zweite Schritt sind die Ausschlusskriterien, die gelten für den gesamten Fonds. Hier gibt es eben auch automatisierte Prozesse, dass es sichergestellt wird, dass diese Kriterien jeden Tag eingehalten werden. Die Filter werden geprüft. Die Daten bezieht man in der Regel eben extern. Die werden dann in einem Art Compliance-System hinterlegt, sodass hier die Wirtschaftsprüfer schon ganz genau hinschauen. Und wenn es hier einen Verstoß gibt, hätte natürlich auch der Anleger die Möglichkeit, auf Schadensersatz zu fordern. Denn man hat ihm etwas versprochen, was man nicht eingehalten hat. Und natürlich gibt es auch die Öffentlichkeit, Zeitungen wie die Börsenzeitung und andere, die natürlich ja auch ein Auge drauf haben, recherchieren. Und so ein Reputationsrisiko wird sicherlich kein Anbieter eingehen, hier Fehler zu begehen. Ne?
Was ich noch ganz spannend fand, als ich mich ein bisschen mit Ihrem CV befasst habe, Sie sind ja schon länger in dem Bereich und in der Branche unterwegs und Sie haben mal in einem Artikel geschrieben, dass Sie vor nicht ganz 10 Jahren, 2015, bei MSCI im ESG Research gearbeitet haben und damals diese ganzen ESG-Daten, die man jetzt überall antrifft, bearbeitet haben und versucht haben, diese bei Asset Managern zu platzieren und das mit offenbar eher überschaubarem Erfolg. Erzählen Sie mal, was hat sich denn da verändert? Das ist ja jetzt so lange noch nicht her, aber die Welt ist ja heute völlig anders.
Absolut, die Welt hat sich total gewandelt, aber es waren eben die Anfänge. MSCI ist heute mit ca. 60-70% Marktanteil der Weltmarktführer, was ESG-Daten anbelangt. Aber damals eben, vor fast 10 Jahren, war die große Nachfrage noch in der Schweiz durch Private Wealth-Kunden, die damals eben schon gesagt haben, mir ist es eben wichtig. Ich habe sehr viel Vermögen, ich erziele damit eine Wirkung, ich möchte nicht alles finanzieren, was es da draußen gibt. Somit war da ein größerer Bedarf. In Deutschland war es so, dass es kleine spezialisierte Anbieter gab von ESG-Fonds. Aber die Breite der Anbieter hat eben gesagt, die Nachfrage ist noch so gering, ich habe gar keinen Bedarf für Nachhaltigkeitsdaten. Waffen, Tabak, Alkohol kann ich noch so ein bisschen ausschließen, die Unternehmen kennt man. Aber für mehr anspruchsvolle Analysen, wie wir es eben heute sehen, dass ich ESG-Informationen systematisch in die Bewertung von Geschäftsmodellen integriere, eben ESG-Integration, da waren noch die wenigsten auf dem Weg. Das war auch damals mein erster Kontakt mit Metzler Asset Management, weil eben damals man bei uns die Entscheidung getroffen hat, 2016 zu Beginn, systematisch in alles, was wir tun, diese ESG-Daten zu integrieren, um letztendlich besser informierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Eben auch dann glaubhaft zu sagen, wir haben jetzt nicht den ESG-Fonds und den konventionellen, weil wenn ich ja wirklich an das Thema glaube und denke, das ist ein materielles Risiko für jede Industrie, dann sollte ich es eigentlich überall integrieren. Und das ist letztendlich auch unsere Philosophie. Deswegen fühle ich mich natürlich auch dort sehr wohl, wo ich bin. Ja.
Aber das heißt, die Nachfrage war am Anfang tatsächlich von vermögenden Privatmenschen oder Menschen mit Stiftungen und ist wahrscheinlich dann durch die Regulatorik ein bisschen mehr in die Breite gekommen jetzt zuletzt.
Ja, wenn wir uns die Investorentypen anschauen, waren es sicherlich die Erfinder oder die Pioniere, die kirchlichen Anleger, die auch in Deutschland eine sehr wichtige Anlegergruppe sind. Die waren schon in den 80er Jahren mit dem Thema sehr aktiv unterwegs, um eben sicherzustellen, dass ihre Kapitalanlage nicht ihrem Glauben widerspricht. Und aus diesen kirchlichen Anlegern, die haben das Ganze vorangetrieben, sind heute auch noch die Treiber. Es gibt zum Beispiel im evangelischen Bereich einen Leitfaden des Arbeitskreises kirchlicher Investoren, der eine Leitplanke ist, der schon mittlerweile in der 5. Auflage vorhanden ist. Aber dann kam natürlich auch das Abkommen von Paris. Dann gab es Regulatorik für Versicherungen. Sie müssen heute als Versicherung nachweisen, dass sie Klimarisiken integrieren. Und die Finanzaufsicht kontrolliert das auch. Somit waren Versicherungen sicherlich so die zweite Gruppe, aber auch mittlerweile die dritte Gruppe Unternehmen, DAX-Unternehmen, MDAX-Unternehmen, richten ihr Geschäftsmodell klimaneutral aus oder nachhaltig? Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was passiert mit den Pensionsgeldern, die ich verwalte? Was passiert mit den Geldern in meiner Treasury-Abteilung? Und wenn ich ganzheitlich mit dem Thema befasst, sollte es eben hier keine Lücken geben, sodass wir eben heute sehen, dass die Kirchen die Anfänger waren, dann kam die Versicherung, heute sind es auch die Pensionskassen, Unternehmen, somit fast alle Investorengruppen, die dem Thema sich widmen, teilweise eher regulatorisch getrieben, teilweise aber auch intrinsisch, wie die kirchlichen Anleger und auch Stiftungen.
Jetzt sind Sie im Sustainable Investment Office sozusagen wahrscheinlich auch eine Schnittstelle, nehme ich mal an, bei der Metzler Asset Management. Wie arbeiten Sie zusammen und wie intensiviert sich das jetzt vielleicht auch nochmal durch diese neuen Anforderungen, die jetzt noch zu erfüllen sind in den nächsten Monaten?
Also das Thema ESG war bei uns immer eine Management-Aufgabe. Das war immer bei dem Chief Investment Officer und Geschäftsführer angesiedelt. Das ist heute auch noch so. Somit habe ich im Prinzip schon jeher diese direkte Standleitung zu dem Oliver Schmidt, unserem Chief Investment Officer, der das letztendlich nach außen auch vertreten muss. Dadurch haben wir natürlich auch die Macht, Dinge schnell zu verändern und zu entscheiden. Wir sind sehr schnell in neuen Themen. Wir haben 2017 ein ESG-Reporting eingeführt für alle unsere Strategien. Wir waren sehr früh bei der sogenannten Net Zero Asset Manager Initiative dabei. Sprich, wenn es ein Thema gibt und der Markt für Nachhaltigkeit ist sehr, sehr schnell, es gibt sehr viele neue Themen, die sich entwickeln, dann haben wir den Anspruch, die sehr schnell aufzugreifen, umzusetzen. Und da hilft es eben, diesen Management-Support zu haben, um natürlich aber das auch in diese Organisation zu tragen. Ich sage immer, bei Terminen mit Anlegern, schicken Sie mich doch aus dem Termin raus und sprechen nur mit unserem Portfolio-Manager über Nachhaltigkeit. Und wenn er alle Fragen beantworten kann, dann habe ich meinen Job gut getan. Denn letztendlich trifft der Portfolio-Manager die Anlageentscheidung, entscheidet, ob er Aktie A oder B kauft. Und er muss diese Nachhaltigkeitsrisiken und Chancen bewerten. Deswegen haben wir auch vor 3 Jahren begonnen, alle auszubilden. Jeder Portfolio-Manager hat bei uns einen sogenannten CESCA, Certified ESG Analyst, um eben hier auch noch mal bei der Ausbildungsseite nachzulegen. Und so setzen wir Regulatorik um, sprechen viel mit Kunden, mit dem Portfolio-Management, mit Unternehmen und begleiten alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, um letztendlich auch einen Qualitätsstandard darzustellen. Denn sie müssen eben heute natürlich auch aufpassen in ihrer Kommunikation, in ihrem Vorgehen, in der Einhaltung von Regulatorik. Und da schadet es eben nicht, ein großes Team zu haben, das sich nur darauf spezialisiert, weil sonst können sie diese ganzen Entwicklungen nicht mehr verfolgen.
Das heißt, jetzt die nächsten Monate wahrscheinlich nochmal ein bisschen Fokus auch auf Namensarbeit und sprachliche Feinheiten bei Ihnen im Haus.
Ganz genau. Sicherlich ist diese ESMA-Vorrichtlinie, wieder, wie ich es vorhin gesagt habe, ein großer Meilenstein. Sie müssen dann natürlich aber auch Schulen, Kunden, Vertrieb, Marketinginformationen, das muss alles angepasst werden. Und das ist sicherlich ein Mammutprojekt, aber ich sehe es eher als große Chance, nochmal weiter das Profil zu schärfen, klarzustellen, wofür man steht, wofür man nicht steht. Und da freue ich mich natürlich auch drauf. Ja.
Also der Wettbewerb ist eröffnet und der Countdown für die Umsetzung läuft. Vielen Dank, dass Sie uns da mal heute ein bisschen mit durchgeführt haben durch die Anforderungen und wie man ihnen begegnen kann. Das war Daniel Seiler, der Head of Sustainable Investment Office bei Metzler Asset Management. Vielen Dank, dass Sie im Podcast waren.
Vielen Dank, Frau Reifenberger. Danke für die Einladung.
Wir schauen natürlich auch dieses Mal darauf, welche Themen die Branche sonst noch bewegen. Und dafür ist mein Kollege Wolf Brandes zu Gast. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, es gibt eine neue Umfrage, die ganz spannend war, und zwar von der KfW. Die hat sich angeschaut, wie die Bevölkerung zur Energiewende steht. Und sie nimmt da eine gewisse Zurückhaltung wahr. Warum hat denn jetzt der Rückhalt in den deutschen Haushalten abgenommen?
Der Rückhalt für die Energiewende ist laut dem KfW-Energiewendebarometer gesunken, weil viele Haushalte verunsichert sind. Diese Unsicherheit betrifft vor allem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Obwohl die Mehrheit die Energiewende wichtig findet, hat die politische Diskussion viele verunsichert. Haushalte nutzen klimafreundliche Technologien wie Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen besonders dann, wenn sie sich finanziell lohnen und stabile Rahmenbedingungen gegeben sind.
Kann man denn was dazu sagen, wie viele Haushalte in Deutschland jetzt solche Technologien für die Energiewende schon nutzen und wenn ja, welche da im Einsatz sind?
Ja, das sieht zahlenmäßig noch ganz gut aus. Derzeit nutzen 31% der deutschen Haushalte, das sind rund 13 Millionen Haushalte, mindestens eine Technologie der Energiewende. Am häufigsten genutzt wird Photovoltaik in 15% der Fälle. Auf Platz 2 folgt die Solarthermie, 9%. Elektroautos, die stark im Fokus stehen, besitzen mittlerweile 7% der Haushalte. Eine zentrale Rolle für die Wärmewende spielen Wärmepumpen, die allerdings nur 6% der Haushalte nutzen. Auch wenn die Zahlen beachtlich sind, waren es 2023 insgesamt 1,2 Millionen Haushalte weniger, die solche Technologien genutzt haben. Das zeigt diesen leichten Rückgang.
Welche Hindernisse gibt es denn für Haushalte, wenn es jetzt darum geht, sich solche Instrumente anzuschaffen?
Die größten Hindernisse für die Anschaffung von Energiewendetechnologien sind finanzielle Aspekte. Viele Haushalte haben Zweifel an der Rentabilität dieser Technologien oder verfügen schlichtweg nicht über die nötigen Mittel. Laut KfW sind verlässliche wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen entscheidend für den Erfolg der Energiewende. Ein steigender und planbarer CO2-Preis könnte in Kombination mit flankierenden Förderungen und gezielten Entlastungen für einkommensschwache Gruppen helfen, die Energiewende für mehr Haushalte attraktiv zu machen. Ohne diese Unterstützung bleiben viele Menschen skeptisch gegenüber der Rentabilität und den finanziellen Vorteilen.
Lass uns mal noch von Deutschland in die USA wechseln. Da ist ja Nachhaltigkeit auch ein ziemliches politisches Thema geworden. Es gibt da durchaus auch Konflikte, die deutlich zutage treten. Und jetzt gibt es ein ganz spannendes Zeichen eines großen Pensionsfonds in den USA. Der hat nämlich ein ESG-Mandat vergeben an Nordea. Es handelt sich da um den kalifornischen Pensionsfonds CalSTRS. Und der hat da einen ungewöhnlichen Schritt gegangen. Was ist denn da los?
Ja, trotz des erheblichen politischen Gegenwinds in den USA setzt der kalifornische Pensionsfonds ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit. Der Fonds hat dem Vermögensverwalter Nordea ein Mandat über 450 Millionen Dollar für Aktienstrategien erteilt. Diese zielen auf eine Verbesserung der Unternehmen im Hinblick auf Umweltschutz, soziales Wirtschaften und Unternehmensführung ab. Diese Partnerschaft will unter anderem Unternehmen zur Reduktion von Methanemissionen bewegen. Damit bleibt der Pensionsfonds seiner Linie treu, in nachhaltige und verantwortungsbewusste Investments zu investieren, obwohl das Umfeld für solche Themen in den USA zunehmend schwieriger wird.
Ja, das ist ja ein ziemliches Politikum geworden. Was hört man denn von Seiten der US-amerikanischen Politik zuletzt mit Blick auf ESG-Initiativen?
Schon seit 2021 stehen ESG-Initiativen in den USA unter erheblichem politischen Druck, insbesondere in republikanisch gewählten Bundesstaaten wie Texas und Florida. Diese Staaten bestrafen Fondsgesellschaften, die angeblich normale Energieunternehmen boykottieren, was zu einem zunehmend rauen Umfeld für Nachhaltigkeit führt. So hat beispielsweise der Texas Permanent School Fund im April 2024 rund 8,5 Milliarden Dollar aus BlackRock-Fonds abgezogen. Es gibt aber auch Gegenwehr und juristische Schritte gegen Anti-ESG-Gesetze. So hat ein Unternehmensverband eine Klage gegen den Generalstaatsanwalt von Texas eingereicht, um ein solches Gesetz für verfassungswidrig erklären zu lassen. Diese politischen Konflikte beeinflussen das Verhalten führender Asset Manager, die zunehmend unter Druck stehen und ihr Engagement in ESG-Initiativen zurückfahren.
Da geht es ja jetzt durchaus um ganz beträchtliche Summen. Hat das denn Folgen? Also kann man sagen, wie sich der internationale Markt für ESG-Investments im Vergleich zu den USA entwickelt?
Im Gegensatz zum schwierigen Umfeld in den USA zeigt sich der europäische Markt deutlich stabiler. Laut Morningstar verzeichneten europäische Nachhaltigkeitsfonds große Zuflüsse. Besonders Vermögensverwalter wie Nordea, die ihr Geschäftsmodell komplett auf Nachhaltigkeit ausgerichtet haben, finden in Europa ein deutlich freundliches Umfeld. Das zeigt, dass internationale Märkte offenbar für ESG-Investments sind, während US-Vermögensverwalter wie BlackRock oder Vanguard ihre Unterstützung für Umwelt- und Sozialinitiativen in den letzten Jahren drastisch reduziert haben.
Dann bleiben wir doch gedanklich mal noch ein bisschen in Europa. Da hat die Euronext jetzt eine neue Initiative vorgestellt und die will auch ihren Fokus auf Nachhaltigkeit deutlich stärken. Was genau hat die Euronext denn jetzt vor?
Euronext hat kürzlich auf der Sustainability Week mehrere neue Initiativen vorgestellt, um Unternehmen bei der Umsetzung ihrer ESG-Strategien zu begleiten. Zu den wichtigsten gehört ein spezielles Nachhaltigkeitsnetzwerk für europäische Akteure im Bereich nachhaltiger Finanzen. Dieses Netzwerk soll den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen fördern. Außerdem wird Euronext künftig einen jährlichen Bericht über die neuesten ESG-Trends veröffentlicht, der Unternehmen dabei helfen soll, sich in diesem Bereich besser zu orientieren. Ein weiteres Highlight ist ein neues Analyse-Tool, das den Unternehmen ermöglicht, ihre eigene ESG-Performance mit der von Wettbewerbern, die an der Euronext gelistet sind, zu vergleichen.
Jetzt ist ja für viele Unternehmen auch das Thema ESG-Berichterstattung eine große Herausforderung. Was macht die Euronext denn, um da vielleicht ein bisschen Unterstützung zu bieten?
Euronext bietet jetzt speziell auf kleine und mittlere Unternehmen, KMU, zugeschnittene Beratungsservices an, um ihnen bei der Einhaltung der EU-Nachhaltigkeitsstandards zu helfen. Diese neuen Regeln stellen insbesondere KMUs vor Herausforderungen und Euronext möchte sie dabei unterstützen, die erforderlichen Berichtsstandards zu erfüllen. Zudem gibt es ein Coaching-Programm für Nachhaltigkeitsmanager, das ihnen helfen soll, die ESG-Anforderungen zu verstehen und effektiv umzusetzen.
Jetzt ist ja die Euronext auch durchaus eine wichtige Stimme hier am Finanzmarkt. Wie positioniert sie sich denn? Also was sagt denn der Chef der Euronext zur Entwicklung von den ESG-Praktiken jetzt speziell in Europa und vielleicht auch in den USA? Darüber hatten wir ja schon gesprochen.
Der CEO sieht in Europa eine zunehmende Vertiefung von ESG. Die Transparenz der Unternehmen im Hinblick auf ESG-Daten habe sich deutlich verbessert. Während ESG früher vor allem genutzt wurde, um neue Aktionäre zu gewinnen, sei es heute notwendig, um bestehende Aktionäre zu halten. Er stellt klar, dass es in Europa keine Anzeichen von Ermüdung beim Thema Nachhaltigkeit gibt. In den USA hingegen gibt es große Unterschiede. Einige Staaten und Pensionsfonds haben sich entschieden, ESG-Kriterien nicht mehr zu berücksichtigen, während andere sie verstärken.
Also ein differenziertes Bild in den USA. Wir werden mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Da wird vielleicht auch die Wahl nochmal den ein oder anderen Impuls setzen. Bis dahin, vielen Dank erstmal für die Einschätzung soweit. Das war Wolf Brandes. Schön, dass du dabei warst. Danke dir.
Danke auch.
Und Ihnen darf ich noch einige Termine mit an die Hand geben. Wenn Sie Lust haben zu netzwerken, dann gibt es am 16. und 17. Oktober den Sustainability-Kongress in Berlin. Und am 30. und 31. Oktober steht das Impact Festival in Frankfurt auf dem Programm. Die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren, die gibt es wegen des Feiertags bereits am Mittwoch, den 2. Oktober. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns dann wieder hören am 2. Oktober. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.